Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Humanistischen Magazin. Dieses kommt heute in Form einer Jubiläums-Sonderausgabe daher. Die Humanistische Vereinigung wird in diesem Jahr 175 Jahre alt. Und eine ihrer bekanntesten Einrichtungen, der Turm der Sinne, 20 Jahre alt. Zu dem kommen wir gleich. Zunächst übergebe ich aber an meinen Kollegen Martin Bühner und den Vorstand der Humanistischen Vereinigung, Michael Bauer.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße jetzt Michael Bauer, seit 11 Jahren Vorstand der Humanistischen Vereinigung und zuvor schon 11 Jahre Geschäftsführer des HVD Nürnberg. Herr Bauer, 175 Jahre Humanistische Vereinigung, das ist eine lange Zeit. Und ohne jetzt auch hier eine ellenlange historische Abhandlung anzufangen, lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Gründungstage der ersten freichristlichen Gemeinde, so hieß die ja damals, werfen. 1848, Deutschland, eine Zeit des Umbruchs, der Revolution. Das ist so der Hintergrund, vor dem sich dann auch Menschen, die ihr Leben frei von Religion leben und gestalten möchten, anfangen, sich zu mobilisieren und zu organisieren. Kann man das so beschreiben in wenigen Worten?
Ja, das kann man natürlich so beschreiben. Allerdings in dieser Zeit war es noch so, dass die Frage, ob das nun religiöse Menschen oder nicht religiöse Menschen sind, noch nicht so eindeutig geklärt war. In den damaligen Gründerinnen und Gründern ging es vor allem um die Freiheit. Deren Wunschname war eigentlich freie Gemeinde. Und dass das dann freie christliche Gemeinde, also das Christliche mit dazugenommen werden musste, war eine Anweisung der bayerischen Regierung. Die wollten das eigentlich gar nicht. Und diese Idee der Freiheit beinhaltete sowohl die Freiheit zu einer Religion, aber eben auch die Freiheit in der Religion und dann historisch in den nächsten Jahrzehnten immer weiter zunehmend auch die Freiheit von Religion überhaupt. Also am Anfang war das eine Reformbewegung. Diese religiöse, nicht religiöse, weltanschauliche Aufbruchbewegung war eng verbunden mit dem Vormärz, mit der Idee von Demokratie, die dann eben auch zur Deutschen Revolution 1848 geführt hat, was ja dann auch unser Gründungsjahr war. Und ich denke, das ist auch so ein Stück DNA. Das eine Element Freiheit, Freiheitlichkeit und das andere Element auch selber machen wollen. Also nicht nur am Spielfeldrand stehen und kommentieren, was andere machen sollen oder sich irgendwie beleidigt fühlen oder sich sonst irgendwie vorkommen, sondern auch in die Mitte des Geschehens zu gehen und die eigenen Ideen, die man hat von sich und den Menschen und der Welt, auch in die Tat umzusetzen. Also sie auch in eine Bewährung zu bringen, das, glaube ich, ist schon etwas Charakteristisches. Und wenn man das dann in einem weiten Bogen anschaut, dann findet man diese Elemente auch immer wieder. Bis heute, wo wir ja ganz explizit und sehr ausdrücklich für diese Verbindung sowohl von einem weltanschaulichen Humanismus als Idee, als Weltanschauung, wenn man so sagen möchte, als Lebenseinstellung und eben der Umsetzung auch in ganz konkreten Bildungsangeboten, Kulturangeboten. Dafür stehen wir ja. Diese Zweiheit, diese Verbindung ist, glaube ich, das, was uns ausmacht und das schon seit 175 Jahren in einer gewissen Kontinuität.
Prägend für diese 175 Jahre war ja auch der Kampf um Anerkennung, sowohl politisch als auch gesellschaftlich Berücksichtigung zu finden. War das jetzt in einem so stark christlich geprägten Land wie Deutschland und ganz speziell in Bayern mit all seinen Institutionen der zäheste Kampf, der über diese lange Zeit ausgetragen werden musste?
Ja, die Vergangenheitsform ist hier nicht richtig gewählt. Also das ist ja immer noch so. Also Bayern ist natürlich speziell. Wir sehen aber, dass heute, wo wir uns im ganzen Bundesgebiet in Deutschland engagieren, die Widerstände, die strukturellen Widerstände, auch die politischen Widerstände gegen solche wie uns schon oft verbreitet sind. Ich weiß nicht, ob Bayern wirklich so ein Sonderfall ist, aber was man schon festhalten kann, ist, dass es in Bayern besonders schwierig war und ist, weil es eben doch den Mangel an Opposition gibt. Also es ist eine gewisse Alternativlosigkeit ja im politischen Raum für manche spürbar. Im gesamten Nachkriegsbayern mit einer kurzen Episode am Anfang haben wir hier eine herrschende Partei und die ist den Ideen, die wir vertreten und der Lebenseinstellung, die wir vertreten, jetzt nicht so wahnsinnig nahe, sondern eher anderen. Und das merkt man natürlich dann über die Jahrzehnte schon. Also ich würde schon sagen, dass es besser geworden ist, aber das ist immer noch ein dickes Brett ist. Erstaunlicherweise, weil eigentlich vertreten wir ja die Werte des Grundgesetzes. Es ist ja eigentlich, sind wir ja super freiheitlich-demokratisch grundordnungsorientiert. Also wenn man das politisch macht, was wir ideell vertreten, kommt sowas wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung raus. Und dass der Staat selbst das dann auch nicht als so förderwürdig erkennt, verwundert uns selbst auch immer.
Jetzt ist es so, in der Gegenwart seit einiger Zeit schon und überhaupt zum ersten Mal seit Jahrhunderten, dass nur noch eine Minderheit der Deutschen den beiden großen christlichen Kirchen angehört. Aber jetzt trotz dieses historischen Wendepunkts sind bis heute bestimmte gesellschaftliche Bereiche und auch Institutionen und Politikfelder stark von religiösen Einflüssen geprägt. Wo sind Ihrer Meinung nach die dringendsten Aufgaben, um mal wirklich zu einer echten weltanschaulichen Neutralität des staatlichen Handelns zu kommen?
Da reicht die Sendezeit nicht aus, um das aufzuzählen. Es würde vielleicht für den Anfang schon reichen, wenn man immer dazu schreiben oder dazu sagen würde, Religionen und Weltanschauungen, religiös und weltanschaulich und so weiter, dann würden wir mehr auf den Schirm kommen und dann merkt man auch, wir haben das mal durchdekliniert mit manchen politischen MandatsträgerInnen, dass wir das einfach mal immer ergänzt haben und dann ist denen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das, was sie bisher ja geschrieben haben, nur die Hälfte der Bevölkerung abgebildet hat. Also solche scheinbaren Kleinigkeiten wie die vollständige Aufzählung, das kann schon ein Anfang sein. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein Anfang. Wenn man es ein bisschen härter anschaut, Politik ist auch die Verteilung von Mitteln. Es wäre natürlich schon sehr wünschenswert, wenn das deutsche Steueraufkommen ungefähr so verteilt werden würde, dass es den Bedürfnissen der SteuerzahlerInnen auch entspricht, auch in ihrer Proportion. Sie hatten ja zutreffend gesagt, nur noch die Hälfte ist in einer christlichen Kirche. Wenn man die entsprechenden Fördermittel anschaut für alle Bereiche, die eben mit Religion, Weltanschauung zu tun haben, bekommen aber die Kirchen nicht die Hälfte der Mittel, sondern wahrscheinlich 98%. Also da mal ranzugehen und sich zu überlegen, wie kann man das eigentlich der heutigen Gesellschaft anpassen, das wäre schon ein großer Schritt, aber da geht es um massive Interessen, da leben Menschen davon, von diesen Transferzahlungen, von diesen Förderungen, die haben dann natürlich was dagegen, wenn das abgeschafft oder reduziert werden würde.
Das sind die Werte, die die HV als Gemeinschaft vertritt, aber ja nicht nur das, sondern auch als Sozialträger schon jetzt länger auch aktiv ist. Sie haben vorhin die historischen Bezüge schon genannt, aber ich würde vor allem nochmal die Eröffnung des ersten humanistischen Kindergartens 1994 ansprechen, weil die den Beginn ja einer verstärkten Hinwendung zu einem praktischen Humanismus zeigt. Und mittlerweile reichte das bundesweite Angebot der HV von Namensfeiern über weltliche Jugendfeiern, Hochzeitstrauerfeiern, es gibt Kitas, eine Grundschule, heilpädagogische Einrichtungen, ein Studienwerk, Studentenwohnheime, Kulturberatungs- und Seelsorgeeinrichtungen, also einiges. Und inwieweit wird denn dort auch jetzt dieser praktizierten humanistischen Lebenseinstellung Rechnung getragen?
Ja, in ganz vielfältiger Form. Das, wenn man zum Beispiel die Kindertagesstätten mal anschaut als Beispiel, was unterscheidet die eigentlich von Kitas in öffentlicher Trägerschaft oder von der Arbeiterwohlfahrt oder von wem auch immer? Das sind mehrere Merkmale. Zum einen ist es natürlich die Wertegrundlage, auf der die humanistische Vereinigung arbeitet, die sich dort auch wiederfindet im Menschenbild, in den pädagogischen Zielen, bei der Wertebildung. Die Wertebildung, die wir betreiben und vertreten, setzt darauf, dass die Kinder selbst durch Nachdenken, durch Diskussion, durch den Dialog miteinander ihre Werte ausbilden und reflektieren. Wir geben das nicht vor, wir sagen nicht, so ist es jetzt gut und richtig, das lernst du jetzt auswendig und dann ist schön, sondern die müssen selber drauf kommen. Das ist ja der humanistische Weg sozusagen. Selber drauf kommen ist ein bisschen anstrengend, aber dafür umso nachhaltiger. Wir geben auch keine Weltanschauung, auch keine religiöse oder nicht religiöse Weltanschauung vor. Das sind Einrichtungen im Sozialraum. Da sind Familien aller möglichen kulturellen und religiösen Hintergründe. Entsprechend sind die Kinder. Das ist die Vielfalt und auch der Reichtum unserer Gesellschaft. Den reflektieren wir in unseren Einrichtungen auch. Was anderes betrifft aber auch noch die Frage, wie die Einrichtung selbst denn überhaupt geführt wird. Also wie das Personal arbeitet. Wir haben Mitarbeitende aller möglichen Nationalitäten, aller möglichen Haarfarben, aller möglichen sexuellen Orientierungen, wie unsere Gesellschaft eben auch ist. Und da sind wir auch stolz drauf und das wollen wir auch, das begrüßen wir, dass das so ist. Also wir setzen sehr drauf, dass die Mitarbeitenden sich einbringen und das Ganze, die Einrichtung, auch die HV insgesamt voranbringen mit neuen Ideen, bereichern und auch vielleicht in neue Richtungen und auf neue Wege bringen.
Ja, und da könnten wir eigentlich schön den Bogen spannen zum Anfang unseres Gesprächs und zur Gründung wieder, weil diese Grundwerte, die haben sich ja über die 175 Jahre konstant erhalten und stehen, kann man schon sagen, in der Tradition der freireligiösen Bewegung des 19. Jahrhunderts und des Humanismus.
Unbedingt. So ist das. Also wenn man sich das in der historischen Reihe anschaut, dann wird man das feststellen, dass manche Fragen, manche Äußerungen, manches Wording sogar über die 150, 175 Jahre immer noch aktuell ist und auch immer noch identisch ist. Das bringt einen ja auch zum Nachdenken, ne? Wenn man da seit 175 Jahren an den gleichen Fragen arbeitet. Aber ich hatte ja schon gesagt, es ist ein dickes Brett.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Bauer, für diese Einblicke und sage auch noch herzlichen Glückwunsch zu diesem runden Jubiläum ja, danke, an Sie danke. Als Vertreter der
Danke, Frau. Danke.
Dankeschön.
Und wir kommen damit zum zweiten Jubiläum, zu einem Museum, das die Tochtergesellschaft der Humanistischen Vereinigung, die Philo Science GmbH, vor genau 20 Jahren ins Leben gerufen hat. Seit 2003 gibt es in einem mittelalterlichen Stadtmauerturm in Nürnberg das wohl kleinste Science Center der Welt, den Turm der Sinne. Anfassen ist hier nicht verboten, sondern sogar erwünscht. An 33 Stationen auf 6 Stockwerken kann jeder am eigenen Leib erfahren, wie leicht sich die menschlichen Sinne täuschen lassen. Ein Jubiläum, das die Verantwortlichen freut und auch ein wenig stolz macht. Dr. Stefan Lobenhofer ist Leiter des Turms und selbst ein wenig erstaunt, wie viele Menschen den Turm der Sinne in 20 Jahren besucht haben.
Wir gehen von 500.000 Besucher aus seit Öffnung des Turms vor 20 Jahren. Also man sieht da, das ist eine große Menge, die da durchgelaufen ist und ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte.
In 2 Jahrzehnten hat sich das Museum von einem Geheimtipp zu einem echten Liebling in der Nürnberger Museumslandschaft entwickelt. Der Turm der Sinne macht wissenschaftliche Erkenntnisse vor allem aus der Wahrnehmungsforschung, den Neurowissenschaften und der Psychologie für alle greifbar.
Man könnte fast sagen, dass es immer wichtiger wird, darauf hinzuweisen, dass man sich täuschen kann und dass man seine sinnlichen Wahrnehmungen hinterfragen muss, sich also in dem, was man glaubt zu sehen oder was man glaubt zu wissen, nicht allzu sicher ist. Und genau das bringt einem der Turm bei, dass man zweimal hingucken muss, dass man Maßstäbe, Kriterien braucht, um zu prüfen, wann eine These oder wann eine Wahrnehmung eben wahr ist. Wir haben, trotz dass uns die Sinne täuschen, gute Mittel, nämlich die Wissenschaft, gute Methoden, unsere Wahrnehmungen zu überprüfen. Also wir sind nicht den Sinnestäuschungen vollkommen erlegen, sondern wir haben Methoden, um das herauszufinden, wann wir getäuscht werden. Und da ist man dann schon einen Schritt weiter, wenn man weiß, dass man getäuscht wird. Also darum geht's eigentlich.
Praktisch jede Schulklasse aus Nürnberg und Umgebung hat im Turm der Sinne mittlerweile ihre Wahrnehmungen erforscht, verblüffende Täuschungen erlebt und viel über die menschlichen Fähigkeiten und deren Grenzen gelernt. Vor allem, weil es ein Museum ist, das durch Mitmachen Erkenntnisse vermittelt.
Es ist ein Hands-on-Museum, ein Museum zum Anfassen und Mitmachen. Man läuft dann nicht nur durch und guckt nur auf Exponate, sondern man darf sie anfassen, man muss sie sogar anfassen teilweise. Man muss selber aktiv mitmachen, um zu erfahren, wie einen die Sinne täuschen. Also das ist in der Tat eine Besonderheit am Turm der Sinne.
Der Turm der Sinne ist samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet und jederzeit nach Absprache auch unter der Woche für Gruppen zu buchen. Alle Infos unter www.turmdersinne.de. Das war's mit unserer Sendung für heute. Wie immer können Sie diese und viele ältere Folgen des Humanistischen Magazins auch online nachhören, auf der Homepage der Humanistischen Vereinigung. Das nächste Humanistische Magazin hören Sie am 20. August. Bis dahin, machen Sie's gut.